ist immer so eine Sache, das, ich mag das eigentlich gar nicht so richtig, wirklich, das Rampenlicht, weil im Rampenlicht sieht man den Rest der Welt nicht mehr. Da kann man, wird man nur selber angesehen und kann die anderen gar nicht mehr sehen. Das mag ich eigentlich gar nicht so sehr, weil der Herr Jesus die Leute immer angeschaut hat. So ist es. Ja, aber lassen wir das Licht mal an. Ne? Ich will jetzt das Programm nicht über den Haufen werfen. Unterwegs mit Gott finden wir das Leben. Unterwegs mit Gott wird es Zukunft geben. Unterwegs mit Gott finden wir das Ziel. Für ein schönes Lied und es ist klasse, dass ihr es gesungen habt. Mein Sohn, der ist auch Lehrer an einer freien evangelischen Schule. Und ich von daher weiß ich ein bisschen, was das bedeuten kann für Lehrer, die an einer freien evangelischen Schule arbeiten. Das ist extrem viel Arbeit, verhältnismäßig zu dem an anderen Schulen. Haben wir auch andere Lehrer schon bestätigt. Und es ist eine große Sache. Und an diesen Plätzen wird es weitergegeben. Da wird Hoffnung weitergegeben. Da wird Zukunft weitergegeben. Und da wird ein Ziel ausgesprochen. Und da wird Sinn weitergegeben an diesen Schulen. Da wird nicht bloß Wissen vermittelt, dass man eine kleine Elite wieder heranziehen, die ihr Leben nie unter Kontrolle bekommt. Das Schwierige ist an solchen Eliten, wenn sie ihr Leben nicht unter Kontrolle bekommen, wisst ihr, ist eine große Not. Es gibt auch so Elite-Soldaten, die können nur funktionieren, wenn sie in ihrer Einheit sind und irgendwo draußen im Busch. Aber sobald man sie frei lässt, dann funktionieren die nicht mehr. Sie sind Elite, sie sind nur für eine Sache gedrillt. Sie haben jetzt nicht so ein breites Denken, weil ich habe nur das eine Ziel. Und ich merke das an diesen freien evangelischen Schulen, da wird was Wunderbares vermittelt. Das war früher so normal an den Volksschulen. Früher war es normal, weil früher war auch noch eine größere Gottesfurcht in unserem Volk. War schon so, tatsächlich. Der Volksglaube allgemein, der Volksgottesglaube hat extrem viel Schlechtes aufgehalten in unserem Volk. Ist tatsächlich so. Und wir merken das, wir werden Augen und Ohren Zeugen und manche werden körperliche Zeugen davon, was das bedeutet, wenn dieser eine Gott der Bibel immer mehr in die Ecke gerückt wird. So diese Hoffnungslosigkeit in diese Gesellschaft ist wirklich so. Viel Bitterkeit, selbst unter Menschen, die extrem reich sind. Sinnloses Leben, absolut sinnloses Leben. Herr Spindler hat mir vor kurzem eine gesagt, können Sie mir den Sinn meines Lebens sagen? Erfolgreiche Person, alles toll, können Sie mir den Sinn meines Lebens sagen? Den finde ich nicht. Und ich finde, das ist eine super Sache für diejenigen, die was damit anfangen können mit Gebet heute Abend. Betet für diese Schulen, weil diese Schulen, die sind auch umkämpft in unserem Land. Ist komisch eigentlich. Da gibt es doch tatsächlich Leute, Politiker und auch Gremien von irgendwelchen christlichen Kreisen, die wären froh, wenn es diese Schulen gar nicht gäbe. Die sind so fundamentalistisch. Man hat manchmal den Eindruck, als ziehen die so kleine Terroristen ran. So ist es mittlerweile, so hat sich es verkehrt in unserem Volk. Das, was einst mal gut war, das wird plötzlich schlecht. Und das, was schlecht war, das wird plötzlich gut. Und es ist ein interessantes biblisches Zeugnis, von dem sprechen die Propheten in der Bibel. Die sagen, es wird eine Zeit kommen, da wird aus sauer süß gemacht und aus süß sauer. Da wird aus Wahrheit Lüge gemacht und aus Lüge plötzlich Wahrheit. Und an diesen Schulen wird Wahrheit gelebt und Wahrheit weitergegeben. Nicht, weil die Lehrer alle so wunderbare Menschen sind, aber weil es Menschen sind, die nicht bloß an irgendeinen Gott glauben, sondern die diesen Jesus Christus in sich tragen, der einen Menschen Wert vermittelt, der uns Menschen plötzlich Ziel gibt, der uns Menschen plötzlich Sinn gibt, der uns Menschen plötzlich Liebe gibt, der uns Menschen Leben gibt, weil die Sucht nach Leben, die kam da gar nicht vor in diesen Umfragen. Das ist ja eigentlich das Hauptproblem der Menschheit, die Sucht nach Leben. Die Suche nach Leben. Berge mich in deinen Armen, schütze mich mit deiner starken Hand. Es wünschen sich so viele Menschen in unserer Gesellschaft. Das hat sich meine Mutter auch gewünscht, obwohl sie dann später am Alkoholismus starb. hat es nie so richtig mitbekommen. Aber das Interessante ist, ich kam ja mit 24 Jahren zum lebendigen Glauben an Jesus Christus und habe dann viel mit meiner Mutter darüber gesprochen, was das für mich bedeutet, dieses Leben mit Jesus. Und als ich meine Mutter dann beerdigt habe, hat mein Vater aus ihrem Portemonnaie dann so einen kleinen Zettel rausgezogen und auf dem Zettel standen 4 Schritte drauf. Die habe ich immer am Telefon gesagt. 4 Schritte, wie man sich in der Hand Gottes bergen kann. Und ein Bibelvers drunter, den ich ja auch am Telefon sagte. Hätte ich nie gedacht, dass er es macht. Also mit anderen Worten, ihr Leben ist nicht wirklich wieder auf Reihe gekommen, aber in ihrem Leben, und ich gehe stark davon aus, dass es für sie wahr wurde. Ich will mich einfach in deiner Hand bergen, weil in meiner Hand kann ich mich nicht mehr bergen. Mein ganzes Leben ist nur durch die Hand geronnen. So fühlen sich manche Menschen. Und es ist auch ein wunderbares Bild, dass dieser Gott, von dem diese Lieder singen, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, dass dieser Gott uns keine Vorhaltungen macht. Und er sagt doch nicht, ich habe da so ein gewisses Katalog und dem Katalog musst du entsprechen, damit ich dich wirklich in meine Arme aufnehmen kann. Nee, überhaupt nicht. Mein Katalog ist einfach, dass du kommen kannst, wie du bist, wirklich. Und du traust dich nicht, weil du das nirgendwo anders erlebst. Das ist dein Problem. Überall anders musst du dich verändern. Überall anders musst du dich denn anpassen. Überall anders musst du, was wir gestern Abend auch davon redeten, musst du eine Maske aufsetzen. Überall anders musst du dich anders geben, als dass du wirklich bist. Und es macht dir viele Menschen kaputt, weil viele Menschen in unserer Gesellschaft leben so ein Doppelleben. Viele Ehemänner sitzen nachts noch stundenlang vorm Computer. Nicht um eBay noch was zu versteigern, sondern sich die Frauen anzusehen, von denen sie meinen, das wäre der Traum des Mannes. Eine irreale Sexwelt anzusehen, von der sie nie mehr loskommen. Auch die Pornosucht, die Internet-Pornosucht ist eine große Sache geworden. Und die lässt, denke ich manchmal, auch manche Männer langsam schweigen in unserem Volk. Auch christliche Männer, wisst ihr. Weil da kommt dann die Scham, die dann plötzlich da ist und ich schaffe das eh nicht, ich komme da nicht los und was soll ich da noch sagen? Und das schwächt plötzlich Menschen, ist sehr interessant. Drogensucht, Spielsucht, Alkoholsucht, Pornosucht, Computersucht, Habsucht, von der wird wenig gesprochen im Schwabenland. Und nicht bloß im Schwabenland. Ja, das war jetzt so ein kleines Späßchen. Ne? Wer mich jetzt rausschweißen will, ich gehe nachher sowieso. Aber, wie versteht es da? Da spart man doch nur fürs Stückle. Da macht man das noch. Ich habe vor kurzem, habe ich mal Leute getroffen, die haben ein Stückle verkauft und haben mit dem Geld, mit dem Erlös von dem Stückle noch ein Haus gekauft. Das brauchen sie eigentlich gar nicht, weil die 6 Kinder, die sie haben, schon jeder ein einzelnes Haus hat. Aber man weiß ja nie, was dann für Nachbarn kommen. Da haben wir es lieber gekauft, Herr Spindler. Ja, Habsucht. Wir haben nicht drüber nachgedacht, ob wir das Geld, das wir jetzt da erworben haben für unsere Stückle, vielleicht Armen geben sollen. Nee. Aber die sind selber schuld. Ich meine, wenn da jeder kommen wird, dann wären wir arm. Habsucht. Ich-Sucht. In unserer Gesellschaft Ich-Sucht. Darunter zerbrechen vielleicht manche, gerade die auch in der Band seid, weiß ich nicht. Aber es kann sein, dass er aus einem Platz kommt, den man lebt, da herrscht Ich-Sucht. Ich und nochmal ich. Ehrsucht. Die Sucht nach Ehre. Und da werden ja diese kleinen schon rangezogen, diese kleinen jungen Menschen, die werden zu großen Menschen gemacht und die müssen eine Elite Deutschlands darstellen, weil ihr müsst was werden aus eurem Leben. Du kannst ja nicht einfach sagen, ich habe mal dies und jenes gemacht. Nee, du bist der Herr sowieso und du bist die Frau sowieso. Sehr interessant, ich war mal in einer Gemeinde gewesen mit einem Freund von mir, der ist blind, kommt aus den Vereinigten Staaten, ist farbig. Und ist als Zwilling, nicht im Sternbild Zwilling geboren, sondern hat noch einen Zwillingsbruder. Und es waren Frühchen gewesen. Also die kamen zu früh zur Welt, die kamen dann in so einen Brutkasten und haben dann Sauerstoff bekommen. Und er hat zu viel Sauerstoff bekommen, der Sauerstoff hat seine Netzhaut verbrannt. Also ist er eigentlich blind von Geburt an. Sein Bruder der kann sehen. Sein Bruder ist ein erfolgreicher Geschäftsmann in den Vereinigten Staaten und er selbst, der Bär, so heißt er, wenn er hier stehen würde, würde er wissen, warum. Und der Bär, der ist dann von Pflegefamilie zu Pflegefamilie rumgereicht worden und hat dann auch körperlichen Missbrauch erlebt, auch sexuellen Missbrauch. Und mit 12 Jahren kam er auf so ein Kindercamp zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Hat dann später klassische Musik studiert und es ist keine Übertreibung, wenn sich heute Abend jemand auskennen würde mit klassischer Musik, ich nicht, aber wenn es jemand könnte, der kennt alle Bach-Choräle auswendig. Jeden einzelnen. Und mit denen könnte man wirklich zu wetten, das gehen. Da spielt man einfach nur einen an, der weiß sofort, was das für einer ist. Und es hat sein Leben verändert, mittlerweile lernt er Deutsch, der ist jetzt 65 Jahre alt, lernt Deutsch und lernt alle Paul-Gerhardt-Lieder auswendig. Und die geben ihm Hoffnung. Und jetzt mittlerweile lernt er die deutsche Bibel auswendig. Und der hat was erlebt, der hat das erlebt, was das bedeutet, dass Gott einfach liebt in Jesus Christus. Das können wir nicht beschreiben, das können wir auch nicht verstehen. Eine Liebe, die nichts fordert, die einfach nur gibt. So deutlich am Kreuz von Golgatha. Eine Liebe, die nicht fordert, verende dich erstmal ein bisschen. Leg mal deine Ich-Sucht ab, deine Ehrsucht ab, deine Habsucht ab, deine Drogensucht, deine Pornosucht, deine Geldsucht, dein was weiß ich was für eine Sucht und dann kannst du vielleicht bei mir dabei sein. Und die Medien haben uns das letztes Jahr gezeigt, dass manche Männer und manche Frauen, die in solchen geistlichen Berufen stehen, plötzlich auch extrem damit zu kämpfen haben und merken, wenn ich vollkommen sein müsste, dann bräuchte ich keinen Retter. Und ich glaube, das ist das Bild, ein bisschen das Zerrbild, das auch die christliche Religion so über die Jahrhunderte entwickelt hat, dass wir vollkommene Menschen sein können. Wir können das vollkommene Leben hier erschaffen. Und dann genügen wir vielleicht Gott. Nee, er kam ja, weil du nicht vollkommen bist. Er kam ja, weil alles aus den Fugen geraten ist. Er kam ja in eine Welt, die voller Sünde ist, die voller Leid, voller Geschrei ist. Er kam hier in eine Welt wegen unseren verbogenen und verquerdenkenden Herzen, die ehrsüchtig sind, ich-süchtig, habsüchtig. Wegen Herzen, die nach Liebe schreien. Wegen Herzen, die keine Hoffnung kennen. Wegen Herzen, die kein Ziel im Leben sehen, kein Ziel. Wegen Herzen, die sich so sehr nach Wert sehnen. Aber merken, dass nur weil ich das auf dieser Karte draufstehen habe und weil ich das beste Zeugnis in meiner Klasse habe, das macht meinen Wert nicht aus. Wegen Herzen, die sich manchmal so schämen. Wegen Herzen, die nach Identität ringen. Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und es lässt manche Menschen dann wirklich zu irgendwelchen komischen Dingen greifen im Leben. Weil ich habe so eine Leere, ich habe irgendwas in meinem Leben, ich kann es gar nicht erklären, aber ich will das loswerden. Ich will wer sein in dieser Welt. Und ich brauche irgendeine Gruppe, in der ich angenommen bin. Nazis, wir schimpfen über die Nazis, ihr Lieben. Wer geht denn hin dann zu den Nazis und sagt ihnen, es gibt einen unendlichen Wert in deinem Leben, du bist unendlich geliebt. Aber das machen wir nicht, weil die alle schwachsinnig sind. Aber warum werden sie denn schwachsinnig? Auch deswegen mit, weil es in dieser Gesellschaft jede Menge klug denkende Menschen gibt, die der Welt immer erzählen können, wie die Welt richtig funktioniert, aber selbst ihre eigene kleine Welt auf die Reihe bekommen. Aber wir wissen genau, was verkehrt ist. Wir wissen es ganz genau. Ich habe so einen jungen Mann an mir vorbeilaufen sehen auf der Straße, wir hatten so einen Straßeneinsatz. Und er hat die Kapuze reingezogen und ich fragte ihn, wo gehst du denn hin? Und er sagte, ich gehe zum Schießen. Wo schießt du denn? Sagte, bei der Viking-Jugend. Für diejenigen, die nichts damit anzufangen wissen, müsst ihr auch nicht wissen, was es ist. Aber so eine kleine Untergruppierung, die wieder das neue Deutschland, das alte Deutschland beleben wollen. Und ich fragte dann ihm, was muss eigentlich in dein Leben vorfallen, damit ein Mensch sowas glaubt? Und er schaute mich an und sagt, ob du es glaubst oder nicht, das sind die einzigen Menschen, bei denen kann ich so sein, wie ich wirklich bin. Das sind die einzigen Leute, die nicht an mir rummägeln,
sind die einzigen Leute, da kann ich einfach kommen. Da genüge ich, da reiche ich. In manchen Jugendkreisen, christlichen Jugendkreisen, können manche schon gar nicht mehr kommen, weil mir da gar nicht mehr reicht. Diese Themen, die da diskutiert werden, die verstehe ich gar nicht. Ich habe nur eine Sucht nach Liebe. Das ist alles, was ich will. Ich will einmal diese Wahrheit hören von diesem Gott, der mich in die Arme nimmt. Das würde ich gern mal verspüren. Einmal. Aber ich erlebe nur Menschen, die singen, die singen, die singen. Und wenn die 1,5 Stunden aus sind, dann gehe ich wieder allein nach Hause. Aber die sagen mir, du musst dich bekehren, weil sonst fährst du in die Hölle. Und das Problem der Hölle ist, dass es ziemlich heiß. Da gibt es keine Air Condition. Nee. Da kannst du auch kein Fenster aufmachen. Da geht kein Gebläse. Gibt es auch keinen Kühlschrank. Keine eisgekühlten Getränke. Da wähl mal lieber den Himmel. Und vielleicht würde ich den Himmel wählen, wenn ich den Himmel auf Erden irgendwie mal spüren würde. Wenn ich mal merken würde, es gibt es wirklich. Und das ist schon in Not bei manchen Menschen, die wirklich in Süchten gebunden sind, ihr Lieben. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Bild, wenn heute Abend einer dabei ist und sagt, oh, der macht uns wieder so schlecht. Nee, mache ich nicht. Das ist die Realität, das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit zeigt unter Umständen sich da drin auch, dass die allerwenigsten heute Abend jemanden mitgebracht haben, der wirklich alleine ist. Wirklich alleine. Und dass die allerwenigsten am Sonntag, nicht alle, das sage ich nicht, aber die allerwenigsten am Sonntag einfach jemanden einladen, der einfach alleine ist. Die Witwe, das Waisenkind, den Vater, der seine Kinder alleine zieht, der einfach gescheitert ist im Leben und auch nicht einen Ausweis. Aber wir wissen nicht, was wir mit ihm reden sollen. Dann lassen wir das. Den Roma, der draußen auf der Straße kniet und bettelt, ach, das sind immer die gleichen, oh, die sind immer solche so Gruppen zusammen, oi, denen darf man nichts geben. Aber man darf sie doch mal einladen, habe ich mal in eine Kirchengemeinde gesagt, als ich in die Kirchentür reinging und das war ein besonderer Gottesdienst, wir Christen feiern ja besondere Gottesdienste, auch Gästegottesdienste. Und da sind wir dann auch besonders freundlich, aber wir haben ein besonderes Programm. Und es war sehr interessant und ich sage das jetzt ein bisschen überspitzt, warum? Weil es manchmal die Herzen ein bisschen aufrührt, ne? Wenn sich dann einer ärgert, ist auch nicht schlecht. Hat sich jemand beschwert oder bekehrt, dann sonst war es nichts. Aber so war das, ich gehe in die Kirche rein, der kniet vor der Kirche und ich habe gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, wer ihm was reinwirft. Und ich schließe keine Wetten ab, ne? Das habe ich früher mal gemacht. Aber ich hätte wetten können, niemand schmeißt was rein. Die Leute sind da alle reingegangen und das ist interessant, wie man dann so zuschaut und ich bin ja selber so, wie man dann versucht, irgendwo hinzuschauen, hauptsächlich keinen Blickkontakt aufnehmen mit der Person. Und ich habe dann gewartet bis zum Schluss und bin dann zu der Person hin und sagte, ob er ein bisschen Deutsch versteht, hat ein bisschen Deutsch verstanden und er sagte, ich komm, geh mit zum Gottesdienst. Und er wollte dann auch mit, jetzt hat man nur ein Problem gehabt. Der Gottesdienstraum war voll und die zwei, die beim Begrüßungsteam waren, die hatten ihre Stühle schon reserviert. War große Not. Und ich sagte, naja, wir können uns ja auf die Stühle da vorne setzen. Da sagten mir die zwei Leute, nee, es tut uns leid, aber es sind unsere Stühle. Und er sagte, wissen Sie, das ist ganz einfach. Sie setzen sich da hinten auf die Treppenstufen und ich setze mich mit dem Mann da auf den Stuhl. Das geht doch, oder? Ja, genau, so können wir es machen. Und dann dachte ich, okay, wenn er schon in dem Gottesdienst sitzt, dann höre wenigstens was von Jesus. Ein Lied, so eine super Sache. Bei meinem alten Pfarrer, der mir geholfen hat, Jesus zu finden, der ist jetzt 86 Jahre, der sagt immer, ein Lied, in dem Jesus nicht einmal vorkommt, ist nichts wert. Kann man dazu stehen, wie man will. Ja. Aber ich dachte, naja gut, in so einem Gottesdienst, ist ein besonderer Gottesdienst, da geht es wahrscheinlich auch besonders um Jesus. Waren auch wirklich liebe, gläubige Geschwister. Aber kein einziges Mal, und es ist keine Übertreibung, fiel in den Gottesdienst der Name Jesu. Weil das Ziel war, niemanden gleich mit diesem Namen zu überrumpeln. Es ging um Burnout, das sind unsere Probleme, die wir haben. Wir reden von einem ewigen Gott, der den Tod bezwungen hat. Von einem ewigen Gott, der unsere Kraft ist. Der in den Schwachen mächtig ist. Und kümmern uns oft nur um uns selbst. Wir reden von dem Gott, von dem die Bibel sagt, der Herr denkt an uns und er segnet uns. Also das heißt, die Bibel sagt mir, du musst gar nicht an dich selbst denken. Das macht schon Gott. Das ist eine Bombensache. Und er will dich sogar segnen. Das ist noch bombiger. Und er denkt an dich, damit du an andere denken kannst. Und dieser Mann war in den Gottesdienst und hat keinmal den Namen Jesu gehört. Keinmal den Namen, in dem das Heil ist. Keinmal den Namen, in dem der Mensch fähig sein kann, seine Ich-Sucht, seine Ehrsucht, seine Habsucht, seine Drogensucht, seine Computersucht, seine Alkoholsucht, seine Sexsucht. Sein, was ist ich, was für eine Sucht. Gut aufgehoben zu wissen, nehme ich am Kreuz von Golgatha. Kein einziges Mal. Und als der Gottesdienst kurz vor dem Ende war, ist noch gewarnt worden vor den Bettlern, die immer vor der Kirche knien. Und dass man ihnen nichts geben soll. Da sagte ich zu ihm, siehst du, die reden gerade von dir. Du bist bekannt, wie ein bunter Hund. Von Jesus reden wir heute nicht, weil wir wollen niemanden das überstülpen. Wir bleiben im Allgemeinen Gott. Gott, 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 Gott. Da kann jeder was damit anfangen. Aber die Welt braucht den Retter. Es ist in keinen anderen Namen das Heil. In keinen anderen Namen soll man gerettet werden, als in den Namen Jesu Christi, sagt die Schrift. Heil für unsere Seelen. Heil für eine Seele, die gefangen ist in der Sucht nach Leben. Heil für eine Seele, die Liebe sucht. Heil für eine Seele, die Annahme sucht. Heil für eine Seele, die ihren Wert irgendwie sucht in dieser Welt. Es ist nur in diesem Namen Jesus zu finden. Und wisst ihr, das soll Gemeinde Jesu widerspiegeln. Und wenn die Gemeinde Jesu sowas nicht widerspiegelt, hat die Gemeinde Jesu versagt. Das ist wirklich so. Dann haben wir zwei Chancen. Entweder reden wir es besser, als dass es ist, oder wir kommen einfach zu Jesus und kehren um und sagen, Herr Jesus, wir müssen umkehren. Wir lassen dir nicht deinen Raum. Deswegen sind ja vielleicht auch manche Leute in unseren Gemeinden auch süchtig nach irgendwas. Da herrscht ja auch manchmal die Ehrsucht, die sich dann widerspiegelt in dem, dass manche Menschen, Christen, miteinander nicht mehr reden können. Wir können noch singen miteinander, aber reden nicht mehr. Das lassen wir mal. Wir können vergeben, aber nicht vergessen. Es hat nichts mit diesem Jesus Christus zu tun, von dem die Bibel schreibt, ihr Lieben. Es ist diese Liebe, die einfach verändert. Und von dieser Liebe war der Bär oder ist der Bär ergriffen. Und mit dem ging ich dann in so eine Gemeinde und da war ein Gemeindeleiter, das war ein Pastor, das war ein Herr Doktor sowieso. So hat es sich auch mir vorgestellt. Und es ist dann manchmal, wenn wir so aufeinander treffen, ist manchmal vielleicht auch ein bisschen so wie, naja, so wie wenn ein paar so Hähne aufeinander kommen, ne? Und da will der eine seinen Kamm hochstellen und der andere und müssen wir erstmal ein bisschen die Pflöcke einklopfen, wer weiß mehr und wer kann vielleicht mehr und manchmal ist es so. Das gehört auch dazu, auch denke ich, auch zum Mannsein. Das ist auch so. Das gehört auch dazu, das ist ein bisschen Rangeln. Aber ich fand es dann so interessant, also das ist ja oft so ein Bild, der Mann, der gab mir schon so ein bisschen von der Ferne die Hand. Kennt ihr auch so, ne? Bloß nicht zu nahe ranlassen. Und der Bär eben, der ist halt blind, der ging auf ihn zu und hat ihn so ins Gesicht getatscht. Nimm ihn in den Arm, denen war das egal, dass es der Herr Doktor, Doktor und so Punkt, Punkt, Punkt war. Ne? Das war denen total egal, das hat er auch gar nicht gefragt. Mir hat es sich gleich so vorgestellt. Aber der Bär hat ihn einfach in den Arm genommen und hat ihm gesagt, bist du weiß? Und dann sagt er, ja, ich bin weiß. Dann hat er ihm einen Schmatz auf den Backen gegeben und sagt, ich schwarze Bär, du weiße Bär. Und ich habe gemerkt, wie das Eis geschmolzen ist. Das ist doch wunderbar. Da war plötzlich, merkte jemand, das spielt überhaupt keine Rolle, wer ich bin. Im Gegenteil, das kann vielleicht nur Hürden aufbauen, wenn ich anderen erzähle, was ich alles weiß und wer ich alles bin und so. Der Herr Jesus hat die Herrlichkeit verlassen, die ihn zustand beim Vater. Und er wurde Mensch wie wir, sagt die Bibel. Und er hat nicht auf seine Königsherrschaft gepocht. Und er hat nicht gesagt, Leute, jetzt erzähle ich euch mal, wer der wirkliche Big Boss ist. Und ich würde mal, dass ihr alle antanzt bei mir und alle meine Knechte seid. Nee, der Herr Jesus sagt, ich will euer Knecht werden. Ich will ein Knecht von denen werden, die auf der Sucht des Lebens sind, die so eine Suche nach Leben haben. Ich will ein Knecht von denen werden, die in ihrer Ehrsucht gefangen sind. Ich will ein Knecht von denen werden, die in ihrer Sexsucht gefangen sind und nicht mehr rauskommen. Und merken, so geht es nicht weiter. Ich will dein Knecht werden und ich will ans Kreuz gehen und ich will mein Leben für dich geben, damit deine Seele freigekauft werden kann von der Sklaverei der Sünde. Das will ich tun. Ich will dein Knecht sein, sagt Jesus. Und ich will dich freisetzen. Und ich will aus dir einen Menschen machen, der einen Wert hat, unabhängig davon, von deinem sozialen Status, wo immer du auch herkommst, spielt überhaupt keine Rolle. Ich will aus dir einen Menschen machen, der einen Wert hat, unabhängig davon, welche Schule du jemals besucht hast und welche Noten du immer mit nach Hause gebracht hast. Spielt keine Rolle für mich. Ich will einen Menschen machen, der wirklich Wert hat, weil er plötzlich im Herzen weiß, ich bin ein Königskind. Ich bin ein Kind des allmächtigen Königs des Universums. Denn wie viele ihn aber aufnahmen, diesen Jesus Christus, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Und erstmal bedingungslos, ihr Lieben. Was heißt erstmal bedingungslos? Jesus sagt nur zu niemandem, verändere erstmal dein Leben. Leg deine Süchte ab und dann kannst du zu mir kommen. Nee, komm. Und du wirst Veränderung erleben im Leben. Du wirst es erfahren, wenn du kommst. Kommt her zu mir alle, die ihr saubere Westen habt. Alle, die ihr alles wisst. Alle, die ihr alles richtig macht. Alle, die ihr keine Fehler habt im Leben. Alle, die ihr nie gelogen habt. Alle, die ihr immer eure Eltern geehrt habt. Alle, die ihr nie des nächsten Haus, Gut, Weib wolltet, alle, die ihr nur diesen einen Gott angebetet habt. Nee, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Komm doch. Und ich will dich erquicken, ich will deine Seele Ruhe geben. Deine Seele, die so zerrissen ist. Deine Seele, die schreit nach Leben. Und dieses Vakuum, dieses Loch, oder wie man es auch immer nennen will, ich weiß gar nicht, wie man es wirklich alles nennen kann, das will ich dir sein, ich will dir Vater sein. Ich will dir wirklich Freund sein. Ich will dir wirklich diese gute Hürde sein. Ich will dir dieses Stecken und Stab sein, an dem du dich ausrichten kannst, festhalten kannst, wenn du zusammenbrichst im Leben. Wenn es dir den Boden unter den Füßen wegzieht, das will ich sein. Aber du musst kommen. Und da gibt es keine Vorbedingungen. Nur ein Herz, das nach Leben sucht. Und letztendlich den sucht, der das Leben ist, Jesus Christus. Suche nach Leben. Sucht nach Leben. Er sucht dich. Er lässt seine ganzen Schafe zurück. Und geht los und sucht das eine verletzte Schaf in dieser Welt. Letztes Wochenende hatten wir eine Männerfreizeit bei uns am Bodenseehof. Und wir gingen dann am Sendis wandern. Manche würden sagen, das war jetzt keine Wanderung, das war schon anstrengend. Aber hier musste den einen Mann daran erinnern, wir haben eine Männerfreizeit. Und er sagte zu mir, aber Heinz, im Allgäu, das sind die Strecken aber einfach. Er sagte, ja, im Allgäu, das liegt auch ganz genau, ich weiß nicht wie viele Kilometer Luftlinie, aber ganz weit da drüben. Und wir sind eben hier an den hohen Berg. Und als wir den Berg raufgingen, da sah ich ein einzelnes Schaf. Die ganze Gruppe sah das einzelne Schaf. Und das Schaf hat offensichtlich ein gebrochenes Hinterlauf gehabt. Der hing einfach nur noch so dran. Und es hat geblökt. Und jetzt wollten wir aber auf den Berg rauf, wisst ihr, wir wollten alle darauf. Und bei Männern ist es ja so, wer als erstes oben ist, weil hinterher werden dann die großen Geschichten erzählt. Oh, der läuft wie eine Bergziege und der läuft da rauf und wieder runter. Und dann kann ich mich dann wieder von meiner Frau rühmen, was die Männer gesagt haben, wie gut ich noch drauf bin, in Schuss bin. Ne? Also Mädel, kannst froh sein, dass du so einen Helden wie mich hast. Und wir wollten gerade, ich wollte auch gerade so losstürmen, weil ich habe die Gruppe geleitet und da macht es immer gut, wenn der vorne dran ist, dann erzählen die auch von mir. Ne? Wir Fackelträger sind so tolle Kerle, wir sind so sportlich und das muss da schon ein bisschen, das Image muss schon bewahrt sein. Und ich war gerade so drauf und wollte, und dann sah ich das Schaf und ich wollte einfach vorbeilaufen und da habe ich mich daran erinnert. Dass der Herr sagt, das warst du, Heinz, eines da, das warst irgendwann mal du, weißt du? Total verletzt, total allein in dieser Welt. Da war niemand da mehr. Da war keine Herde mehr da. Das Schaf war ganz allein und es hat geblökt. Und manchmal war es so schwach, das musste sich hinlegen. Und dann konnte ich nicht anders und ich musste einfach zurückrennen zu der einen Station. Und ich musste die Leute bitten, dass sie sich sorgen um dieses Schaf. Und dann bin ich nochmal hingegangen und die anderen, die sind dann schon weitergelaufen. Und dann musste ich mich hinsetzen und musste warten, dass doch irgendwann Hilfe kommt. Und es hat mir so viel gezeigt, wisst ihr, dieses Schaf, das warst mal du, Heinz. Und ich bin nicht vorbeigelaufen, sagt Jesus. Dieses Schaf kann gar nichts mehr, nichts, es kann nur blöken. Dieses Schaf, wenn du zu schnell drauf gehst, es hat nur fürchterliche Angst. Aber es hat auch fürchterliche Schmerzen. So fürchterlich geprägt von diesem Leben. Und so, das sind es für mich die Süchte dieser Welt. Es ist eine fürchterliche Prägung von einer gefallenen Welt. Was für Verletzungen da oft dahinter stecken. Wir arbeiten viel mit süchtigen Menschen. Und wie gesagt, aus meiner eigenen Familie kenne ich das ganze Kapitel. Aus meinem eigenen Leben, zu einem gewissen Grad. Aber so warst du mal, weißt du. Und ich bin nicht vorbeigerannt. Ich habe dich gesucht, Heinz, und ich habe dich aufgehoben. Und ich habe dich geheilt. Ich habe dir einen Wert gegeben. Ich habe dich in meine Arme genommen. Ich habe dir meine Liebe groß gemacht. Und ich habe dich meine Liebe spüren lassen. Das ist Gemeinde Jesu in dieser Welt heute, ihr Lieben. Für mich persönlich. Und es braucht diese Welt. Wisst ihr, das geht für mich gar nicht, dieses Thema. Was soll ich heute Abend sagen? Das ist für mich der Anspruch der Gemeinde Jesu an diese Welt oder für diese Welt. Das will Jesus durch seine Leute, diese Welt, den Arm um den Hals legen. Nicht um sie zu erdrücken, sondern wir lieben dich. Der lebendige Gott liebt dich, der du so zerbrochen bist. Der du gar nicht weißt, wohin mit dieser Zerbrochenheit in deiner Seele. Ich liebe dich. Komm doch. Du brauchst mir auch nicht beeindrucken mehr. Herr Jesus, das kann ich alles und ich verspreche dir, wenn, dann höre ich damit auf. Hör auf mit deinen Versprechungen. Hör auf mit deinen Versprechungen. Nimm doch die Versprechung Gottes an, die so deutlich wurde in seinem neuen Bund am Kreuz von Golgatha. Sein Blut vergossen im Neuen Testament. Für die Schuld der ganzen Welt, auch für deine Schuld. Sein Leib gebrochen. Für die Verdorbenheit, für eine zerbrochene und zerschlagene Menschheit. Auch für dein zerbrochenes und zerschlagenes Leben. Trinkt davon, esst davon. Erinnert euch jedes Mal, wenn ihr es tut, an den Tod des Herrn, der für euch aus lauter Liebe gestorben ist, um euch aus dieser verrückten Welt zu erretten und euch Wert zu geben. Dieses neue Leben, der Apostel Paulus beschreibt es und sagt, ihr habt den Christus nicht so kennengelernt mit Zügellosigkeit, Unreinheit und unersättlicher Gier. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel, das ist eine alte Jacke von mir. Manche Menschen wären froh, wenn sie überhaupt so eine Jacke hätten. Aber ich ziehe es mal an heute Abend. Die mieft ein bisschen. Aber es macht nichts. Meine Frau ist noch nicht daheim. Die ist noch mit unserer Tochter im Urlaub. Von daher. Und die Bibel sagt, dass ihr den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, diese Seele, die so zerfressen ist, vielleicht von Gier, von Sucht, abgelebt, wie durch Jesus Christus und dagegen erneuert werdet im Geist eure Gesinnung. Da ist was Neues, da kommt was Neues, da geschieht was Neues.
Als ich gestern beim Friseur war, sagte mir die Friseuse, also jetzt sind die Haare echt schön, jetzt müssen wir nur noch die Seiten da färben. Dann wird es wieder ganz genau passen. Dachte ich, naja gut, graumelierte Männer sind ja irgendwie attraktiv, lassen wir es. Aber es ist ein interessantes Bild, ja, bloß wegkaschieren. Aber ich kann doch nicht wegkaschieren, dass ich 48 Jahre bin. Das muss ich doch auch gar nicht. Muss ich denn immer so tun, als wenn ich 20 wäre? Ist auch so eine Sucht. Die ewige Jugend. Ihr werdet erneuert, da geschieht innerlich was Neues. Du brauchst dich außen nimmer anmalen. Heinzi, don't worry. Und ich habe nichts gegen Haare färben, gegen Make-up, überhaupt nicht. Meine Frau legt auch Rouge ab, auf, also kein Problem. Das wollte ich nur damit gesagt haben. Nicht, dass einer sagt, oh, was der gesagt hat. Versteht es nicht verkehrt. Aber wir verstehen das doch. Wir fühlen uns oft gar nicht so, wie wir aussehen. Aber innerlich, da wird was erneuert. Da kommt das neue Leben durch Jesus Christus. Im Geist eure Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Es ist das Leben von Jesus Christus. Du bekommst eine neue Würde in Jesus Christus. Unabhängig davon, wer du jemals warst, wo du dich immer jemals aufgehalten hast im Leben und unabhängig davon, was du immer noch für Neigungen hast. Wenn du Jesus Christus gehörst, wenn du zu ihm gekommen bist mit deiner ganzen Seelennot, zu diesem Retter, zu diesem Heiland, dann bekommst du eine neue Würde. Und zwar, du bist ein Kind Gottes. Unverbrüchlich, festgemacht am Kreuz von Golgatha durch sein Blut. Herr Jesus, ich komme mit meinem Zerbruch. Mit meiner Sündhaftigkeit, mit meiner Ziel- und Sinnlosigkeit komme ich zu dir. Und ich lege es ab vor dir. Ich weiß gar nicht, was wird. Ich kann dir auch nicht versprechen, dass ich das Trinken aufhöre, das Rauchen aufhöre, das Drogennehmen aufhöre, das Porno anschauen aufhöre. Ich kann es dir gar nicht versprechen. Und Jesus sagt eigentlich, du musst mir das auch gar nicht versprechen. Weil wenn du die Kraft in dir hättest, wäre ich hier nie gekommen. Ich kam doch, um dich frei zu machen. Ich kam, um dich zu erlösen. Ich bin doch der Löser. Ich kam, um dir einen Wert zu geben, den dir die Sünde, der Teufel geraubt hat, ein Kind Gottes zu sein. Das wieder zu entdecken, wie wunderbar das doch ist. Ich habe einen himmlischen Vater, der mich unendlich liebt und der mir nie den Rücken zudreht. Nie, nie, nie. Und der sich nie wegen mir schämt. Ich habe mich wegen ihm geschämt, ja, das stimmt. Aber er hat sich nie wegen mir geschämt. Aus Liebe habe ich das gemacht. Ein neuer Wert. Gottes Würde kommt in unser Leben. Gottes Würde. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. Spricht der Johannes über Jesus Christus. Und diese Würde kommt in das Leben von einem Menschen, wie zerbrochen er auch immer sein mag und wie gezeichnet von der Sünde und von der Sucht. Das Leben von einem Menschen, der einfach nach Jesus schreit und sagt, komm in mein Leben, du Retter. Ein neuer Charakter, das Wesen von Jesus Christus regiert plötzlich, Stück für Stück, Schritt für Schritt. Ich habe hier was dabei noch, um das zu bisschen deutlicher zu machen, okay? Ich muss das ein bisschen einbacken, weil es ein rohes Ei ist. Aber, das habe ich mitgebracht. Ein rohes Ei, wenn es ausgebrütet wird, wenn es alles passt, ne, also dass da draußen Küken entstehen kann, brütet so ungefähr 21 Tage. Und wenn das geschieht und wenn man dann reinschauen könnte, würde in diesen rohen Ei dann plötzlich so ein kleines Küken heranwachsen, in dem nicht, aber Das Küken, das ist total versorgt da drin. Das versorgt sich nicht selbst, dieses Küken, wisst ihr? Das ist versorgt. Das sind so kleine Blutäderchen und die sind da einfach da. Und die ernähren dieses Küken. Und wenn dann die Zeit da ist, wenn es reif ist, die Zeit, dann bricht dieses Küken durch diesen kleinen Höcker, den es auf seinem Schnabel hat, durch diese Eischale durch und entfaltet Die ganze Schönheit, die da reingelegt ist. Und das ist für mich das Bild, als Christ zu leben. Da beginnt mal was, aber das muss beginnen, wisst ihr? Wie viele aber Aufnahmen, die werden Gottes Kinder genannt. Und da kommt Gottes Leben rein. Und es breitet sich aus und es nährt uns. Und er hat Geduld. Gestern Abend sprach ich mit einer Person, die sagte, ich habe keine Geduld. Dann sagte ich, aber Gott hat Geduld. Und er lässt es wachsen und wachsen und wachsen. Und irgendwann kommt es zur vollen Entfaltung. Es wird sichtbar. Wow, dieses Leben in Jesus. Es wird einfach deutlich. Warum hat sich das Küken angestrengt, ihr Lieben? Mal ganz ehrlich. Hat das Ei gesagt, ich muss jetzt das schönste Küken auf der Welt produzieren? Nö, es ist einfach angelegt. Und das ist das Leben in Jesus Christus, dieses neue Leben. Das ist einfach angelegt durch den Heiligen Geist. Was muss es? Es muss mal beginnen, ja? Es muss mal beginnen. Und das werde ich nicht, indem ich halt irgendwann mal getauft wurde oder irgendwann Mitglied wurde in irgendeiner christlichen Einrichtung. Da beginnt gar nichts. Nichts. Aber wenn ich getauft wurde durch den Heiligen Geist in den Leib Jesu hinein, also zu Jesus dazu, die Bibel, das ist der Gedanke, jetzt plötzlich erkennst du den Heiland durch den Heiligen Geist. Das bedeutet neues Leben. Und wenn das in mir drin ist, das kommt zur Entfaltung, weil es angelegt ist. Und es ist das Leben in Jesus. Endlich sind meine Süchte besiegt. Wie? Wenn der Sieger Raum gewinnt in mir, ihr Lieben. Und was für Süchte es auch immer sind. Aber dass er zur Entfaltung kommt, Jesus. Und plötzlich hat mein Leben Ziel. Weil ich weiß, für was ich geschaffen wurde. Dass ich eines Tages bei ihm sein werde. Und solange ich hier auf diesem Planeten bin, hat mein Leben Sinn. Weil in Lachen und in Weinen wirst du, Jesus Christus, dich verherrlichen. Und wenn ich nach dem Sinn des Lebens suche, den habe ich schon. Mein Sinn des Lebens ist, dass du, Jesus, dich durch mich verherrlichst. Das ist der Sinn meines Lebens. Deswegen sind manche Christen auch so ein bisschen ohleidig, weil sie das vergessen haben. Das ist der Sinn meines Lebens, dass sich Jesus verherrlicht. Jesus, tu das. Danke. Plötzlich ist in meinem Leben seine Liebe. Die kann ich nicht produzieren, muss ich auch nicht. Die ist plötzlich da. Plötzlich ist sein Wert in meinem Leben. Ich bin was wert, unendlich geliebt, so viel, dass du dein Blut vergossen hast. Und plötzlich ist die Scham vergangen in meinem Leben, die Schande. Weil alle meine Schande und Scham hast du ans Kreuz geschlagen, Jesus. Und plötzlich weiß ich, wer ich bin. Ich wusste es bis heute nicht. Aber plötzlich weiß ich, wer ich bin. Ich bin dein geliebtes Kind. Und dein bin ich für Zeit und Ewigkeit. Was für Neigungen ich auch immer noch haben mag. Aber du, Jesus, bist Sieger. Weil der den Tod überwunden hat und die Sünde, der ist auch Sieger über meine Neigungen. Und ich freue mich auf diesen Tag, Jesus, wenn ich in deiner Herrlichkeit stehen darf. Und diese ganze Schmutz, all das, was ich immer noch gekämpft habe in dieser Welt, plötzlich, ich sehe dir die volle Erlösung und stehe in deinem Licht. Und darf aber auch schon in diesem Leben jetzt erleben, wie du mich befreist, Stück für Stück, Schritt für Schritt, indem ich das einfach ablege vor deinem Kreuz. So ist die Sünde besiegt, indem der die Sünde besiegt hat, indem der den Tod besiegt hat, Jesus Christus. Herr Jesus, ich danke dir für dein Leben. Und ich danke dir, Herr Jesus Christus, nochmal ganz bewusst für diese Schule. Ich danke dir für die Lehrer, die in dieser Schule sind. Ich danke dir für die Menschen, die den Mut hatten, diese Schule zu gründen. Um in das Leben von jungen Menschen so früh wie möglich diese Botschaft der Hoffnung reinzulegen. Dass in den Herzen dieser jungen Menschen dieser ewige Wert regiert, ein Kind Gottes sein zu dürfen. Ich danke dir, dass du diese Lehre stärkst und ermutigst, auch wenn es manchmal ganz arg entmutigend ist. Herr Jesus,
Ich danke dir für die Vertreter deiner Gemeinde hier in diesem Raum, von denen ich ja auch einer bin. Und ich kann nur bitten für uns alle, Herr, lass uns entflammt sein von deiner Liebe. Wirklich entflammt sein von deiner Liebe. Und lass uns diese Welt, die so gebunden ist oft, in was für Süchten auch immer, diese Liebe nicht vorenthalten. Herr Jesus, mach uns sensibel für das einzelne Schaf, das irgendwo rumsteht, zerbrochen ist, zerschlagen ist, so hilflos ist, so kraftlos ist, gar nicht mehr kann und nur noch darauf wartet, dass die reißenden Wölfe kommen und alles gar kaputt machen. Herr, mach uns sensibel für diese Menschen, die so sind wie dieses Schaf. Und lass uns Menschen sein, die diesen Menschen einen Arm um die Schulter legen. Dass solche Menschen vielleicht das allererste Mal in ihrem Leben merken, was es bedeutet, dass Gott dich in die Arme nimmt. Und dort, wo wir es nicht waren, Herr Jesus, und da, wo wir es manchmal nicht sein möchten, vergib uns. Und die Menschen heute Abend, die hier sind, die eben zerbrochen sind, zerschlagen sind, gebunden sind, gefangen sind und gar nicht wissen, wie raus. Herr, schenk ihnen den Mut, einfach zu kommen und zu empfangen. Leben, Wasser des Lebens umsonst. Gnade um Gnade. Lass sie das erfahren heute Abend, was das bedeutet, wenn ihr eure Sünden bekennt, so ist er treu und gerecht, dass er euch gerne vergibt. Die Kraft deines Blutes, mit dem du uns losgekauft hast, vom vergänglichen Wandel der Federweise, vom Sklavenmarkt der Sünde. Ich danke dir, Jesus, dass du wirklich der Sieger bist. Und der, der zu dir kommt, den wirst du nicht hinausstoßen. Amen.
Wir hören noch ein Lied.
Weißt du, Herrn, Heimkommen, so ein junger Mann, der bei uns mal mitgearbeitet hat. Und irgendwie hat mir Gott so ein Herz geschenkt für so Menschen, die ebenso sind, wie sie sind. Ich bin auch so einer, wie ich bin. Und es hilft manchmal, dass man es erkennen darf im Leben. Manchmal muss man es erkennen, dass man eben so ist. Und dann darf ich da drin plötzlich die Gnade Gottes mehr und mehr erkennen, wie doch der Herr gnädig ist. Und ich sage oft, der Bodenseehof muss so ein Platz sein, an dem so Menschen einfach einen Unterschlupf finden, die so kaputt sind und so gezeichnet von diesem Leben, von diesem verrückten Leben in dieser Welt. Und ich merke das selbst, ganz offen gesprochen, wie wir auch an unsere Grenzen kommen. Wir sind so fromm. Jeden Tag unsere Andacht und unser Gebet und jeden Sonntag eine feurige Predigt. Aber dann geht es darum, dass man so einen armen Kerle einfach mal aufnimmt. Oh, dafür sind wir nicht da. Da gibt es Therapieeinrichtungen. Da kann er hin. Und ich sage mir, wenn so Menschen bei uns keinen Platz mehr finden, wo sollen sie dann Platz finden? Sollen sie nur gut angezogene, sich gut benehmende und gut beherrschende Gemeindemitglieder sein, die halt ihren Obolus beitragen, die dann auch mal mitarbeiten können, weil man sie gebrauchen kann? Und dieser Kerle, der hat darunter gelitten, wisst ihr, der hat eine Gemeinde nach der anderen hat er durchgemacht mit seiner Mama. Ich erzähle jetzt nicht seine Geschichte, wenn ich seine Geschichte erzählen würde, dann würde er noch mehr verstehen von seinem Leben, aber das mache ich nicht. Und er kam dann zu uns, der war vorher in einer Drogenrehabilitationseinrichtung, da ist er geflogen, vorher war er in einer Einrichtung, die sich um Gefangene annimmt, da ist er selber gegangen, weil er so bockig war. Und dann irgendwann kam er zu uns und hat bei uns dann mitgearbeitet, hat mir jetzt auch nicht alles gesagt, wer er wirklich ist. Vielleicht hätte ich dann auch gesagt, naja, such dir irgendwo anders einen Platz. Ich bin auch so einer. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass Gott so jemanden heil macht. Ich rede immer drüber, wisst ihr, so komme ich mir manchmal vor. Ich rede drüber, aber ich glaube es manchmal gar nicht. Aber ich habe es doch selbst erlebt, dass er mich heil gemacht hat. Und dann war der Bursche bei uns, 2 Jahre mitgearbeitet. Und es war manchmal eine Herausforderung, aber ich musste auch manchmal grinsen, eben weil wir alle so fromm sind. Und wie der uns dann manchmal an Rand unserer Nerven gebracht hat. Es war ein Geschenk Gottes. Und irgendwann war ich dann mal im Urlaub mit meiner Frau und rief einen Mitarbeiter an und sagte, du Heinz, der steht gerade bei mir im Büro, der macht Rambazamba, wenn du nicht da bist. Und der will gehen. Und dann sagte ich, sag dem, ich rufe nachher an und ich rief dann auch an und ich sagte ihm, ich will, dass du bleibst. Und er fragte mich, warum willst du, dass ich bleibe? Und dann musste ich ihm sagen, und es ist echt so, weil ich dich lieb habe, ich habe dich einfach lieb.
Ich kann es gar nicht erklären. Ich habe dich einfach lieb. Und ich will nicht mehr, dass du nochmal unter die Räder kommst. Knappes dreiviertel Jahr später ist er trotzdem gegangen. Hat einige Dinge gedreht in seinem Leben und merkte einfach, das geht so nicht weiter. Plötzlich ist er wieder da. Lebt in der Region. Jetzt darf ich ihn verheiraten. Im Oktober. Eine ganz liebe Frau, die zum Glauben kam, weil sie einen Sinn des Lebens gesucht hat. Und er rief mich dann mal an und sagt, du musst mit ihr reden, Heinz. Die kennen den Sinn des Lebens nicht. Und sie kam zum Glauben, jetzt sind die beide mit Jesus unterwegs. Und es war für mich so dieses Bild und sie sagte mir mal, da war sie noch nicht gläubige Christin. Sie hat mich mal angerufen und sagte, ich will dir mal eines nur sagen. Wenn er von irgendwelchen Menschen spricht, dann sagt er, ich habe nur ein einziges Mal in meinem Leben von jemandem gehört, ich liebe dich. Und es war der Heinz Spindler. Und das sage ich nicht zu meiner Ehre. Überhaupt nicht. Das hört sich jetzt so an, ich weiß. Aber versteht ihr, das hat er ein einziges Mal in seinem Leben gehört. Vielleicht hat er es schon mal gehört, aber er konnte es dann aber doch gar nicht wahrnehmen. Und nur dieses Ich liebe dich, das hat in ihm was initiiert in seinem Herzen, dass er sagte, dieses Leben muss sich verändern. Ich schaffe es nicht. Und er ringt darum, dass Jesus sein Leben verändert. Und Jesus tut es Stück für Stück. Und er macht es, weil er die Macht hat, weil er den Tod überwunden hat. Und das will ich noch zum Zeugnis sagen für diejenigen, die sagen, mein Leben ist hoffnungslos. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Was muss ich dazu aber? Ich muss heimkommen zu ihm, damit er endlich Hand anlegen kann mit seinem Heiligen Geist. Und dazu lade ich heute Abend nochmal ein. Dazu ist dieses Gebet abgedruckt, das wir jetzt hier sehen werden, hier in diesen Heftchen heimkommen. Und ich möchte bewusst die einladen heute Abend, die sagen, ich will heimkommen. Und es kann sein, dass es sehr peinlich ist. Vielleicht sagt jemand, ich brauche echt ein Gespräch. Ich bin gerne bereit, auch dass wir uns telefonisch vereinbaren, dass wir noch sprechen können. Oder geht hier wirklich auf die Mitarbeiter noch zu. Es sind auch Pastoren hier, geht auf die Pastoren zu. Auf den Christoph. Lasst euch nicht gefangen halten. Es gibt Freiheit und Hoffnung. Und für Jesus ist doch eh alles offen da. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich kennst und liebst. Danke, dass du mir ewiges Leben schenken möchtest. Ich will dir gehören. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich war selbstsüchtig. Ich habe gegen dich und gegen Menschen gesündigt. Weil in jeder Sucht ist auch Beschaffungskriminalität mit drin. Man tut immer anderen weh mit seiner Sucht. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben mit Leib, Seele und Geist. Meine Vergangenheit, was da damals war, meine Gegenwart, mit der ich nicht fertig werde. Die Zukunft, von der ich riesige Furcht habe. Aber ich gebe es dir hin. Komm du in mein Leben, übernimm du die Führung in meinem Leben. Brich durch mit deinem Leben, Jesus, und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. So oder anders kann es sich anhören. Es kann sich auch einfach nur so anhören, Herr Jesus, mach mir meine blinden Augen auf und lass mich sehen, dich, den Retter, der meine Seele heilt und dieses Leben heilt. Lass mich dich erkennen. Wie auch immer. Ich lade ein, einfach zu kommen ins Gespräch. Wer sagt, ich möchte das Gebet gerne mitnehmen für mich. Hier sind Gebete abgedruckt. Herr Jesus, ich danke dir, dass du die Menschen rufst, die du haben willst. Und ich danke dir, dass es nicht um Zahlen geht, sondern es geht um das eine Schaf, um das eine einzelne Schaf, weil im Himmel Freude ist über einen Sünder, der umkehrt, der Buße tut. Ich danke dir, dass du durch die Reihen gehst mit deinem Geist und du weißt, welche verletzten Herzen heute Abend hier sitzen. Und du weißt, wer heute Abend hier sitzt und sich wünscht, dass es nie offenbar wird, wer die Person eigentlich wirklich ist. Aber es ist schon offenbar in deinem Licht. Und nicht um jemanden zu strafen, sondern um frei zu machen.
Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du wirbst mit deinem Geist, indem du sagst, komm doch her zu mir. Du, der du so zerschlagen bist, so mühselig und beladen. Komm doch heute Abend. Ich werde dich nicht wegstoßen. Ich will dich spüren lassen, was das bedeutet, diese Kraft meines Heiligen Geistes Leben verändert, diese Kraft meines Blutes, das dich reinwäscht, weißer noch als Schnee, und dich in der Kraft des Heiligen Geistes leben lässt in dieser Welt, dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Wie zerbrochen dein Leben auch immer sein mag, wie viel Scham, wie viel Sünde, komm doch zu Jesus. Amen.